Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts If You Can Hear Us. Wir sprechen heute in unserer Kampf und Klasse, in unserem Kampf und Klasse-Format über die Heimniederlage des FC St. Pauli gegen den SV Elversberg. Und mit wir meine ich nicht nur mich, Soltan, ich bin jetzt auch mal wieder da, sondern auch jemanden, der tatsächlich auch erst zum zweiten Mal hier bei uns mit aufnimmt. Aber umso schöner, dass er jetzt wieder dabei ist. Hallo, Luke.
Moin. Ja, ich habe es auch mal wieder geschafft. Leider nach einer wirklich bedenklichen Leistung und auch zu einer schwierigen Zeit für St. Pauli, aber ich bin mit dabei. Moin.
Es ist, glaube ich, auch schön für unsere ZuhörerInnen, dass tatsächlich auch mal ein bisschen Abwechslung in die Podcaster kommt. Nicht immer nur Christian und Lukas aufnehmen, sondern tatsächlich mal wir beide wieder dabei sind. Ja, wir besprechen das Spiel gegen Elversberg. Du warst im Stadion, ich war nicht im Stadion. Aber bevor wir wirklich zum Spiel kommen, tatsächlich ist sogar eine ganz schlimme Nachricht, die wir dann noch hier an der Stelle erwähnen müssen, dass tatsächlich der Fan, der auf dem Weg nach Karlsruhe letzte Woche zusammengebrochen ist, tatsächlich unter der Woche verstorben ist letzte Woche. Also wir nahmen ja auf am Dienstag und der ist ja letzte Woche verstorben, wie es die USP dann auch uns mitgeteilt hat an der Stelle. Ganz viel Kraft den Angehörigen. Dann habe ich auch tatsächlich beim Hören der Nachricht auch halt gehört, dass es tatsächlich auch das Sportliche und alles darüber hinaus, was auf uns zukommen kann in der Saison, was wirklich halt nicht so gut ist, einfach nicht wichtig genug ist, weil das wissen wir alle, wenn wir zum Spiel unterwegs sind. Also niemand soll zum Fußball fahren und nicht mehr nach Hause kommen und das ist tatsächlich in dem Fall passiert. Ganz viel Kraft den Angehörigen. Wir haben ja auch tatsächlich im Nachhinein darüber nachgedacht, unsere Sendung zum Karlsruher Spiel offline zu nehmen. Aus eben den besagten Gründen, aber weil wir halt zu dem Zeitpunkt der Aufnahme davon noch nicht wussten, beziehungsweise Lukas und Christian haben was dazu gesagt, aber wir wussten ja nicht, wie der Ausgang sein wird, dass der Ausgang tatsächlich so tragisch sein wird, wie das jetzt nun eingetreten ist, haben wir einfach uns dafür entsch dazu entschieden, dann die Folge doch auf online bleiben zu lassen, würden aber dennoch jetzt an der Stelle unser Mitgefühl für die Angehörigen aussprechen. Du warst im Stadion, du hast ja auch die Choreo, beziehungsweise nicht die Choreo, also die Choreo auch, aber auch die auch das Singen for You Never Walk Alone mitbekommen. War bestimmt ein ganz emotionaler Moment, oder?
Ja, war sehr bewegend. Alles drumherum war sehr bewegend. Ich würde auch behaupten, die Stimmung vorher überhaupt schon, auch schon bei Mein Herz von St. Pauli, das war alles eher ein bisschen gemäßigter. Verständlicherweise hier auch nochmal mein herzliches Beileid und ich kann mich allem nur anschließen. Und dann, ja, das You Never Walk Alone war echt emotional und auch die Choreo danach. Ja, war das Mindeste, was man jetzt in so einer Situation tun kann und alles Sportliche ist, wie gesagt, eher zweitrangig. Aber trotzdem muss man auch sagen, eine schöne Geste und das ganze Stadion hat mitgemacht und ja.
Jetzt natürlich die Überleitung von dem Unwichtigen zum Wicht also zu dem Wichtigen zum Unwichtigen zu schaffen, ist natürlich ein bisschen
Ja.
schwierig, weil tatsächlich dann alles andere eigentlich relativ zweitrangig ist, aber dennoch würden wir heute auch gerne über die sportliche Leistung des FC St. Pauli sprechen bei diesem Spiel. Und man muss natürlich auch sagen, sportlicher Erfolg hätte, glaube ich, allen Zuschauenden in diesem Spiel ein bisschen gut getan, auch ein bisschen vielleicht die tragische Nachricht ein bisschen in den Hintergrund, zumindest für ein paar Momente rücken können. So ist es nicht gekommen. Und ich glaube tatsächlich, da können wir sozusagen direkt dann in das Spiel einsteigen. Das war tatsächlich relativ früh schon sichtbar, dass es gerade nicht der allerbeste Tag ist, den selbst St. Pauli erwischt. Hast du das im Stadion auch so wahrgenommen oder war das nur von bei mir, vom Fernseher so, dass ich dann das ganz früh schon dachte, okay, wir kommen ein bisschen später in die Zweikämpfe? Spielaufbau stockt so ein bisschen, läuft alles tatsächlich nicht so gut. Am Anfang des Spiels kann es natürlich immer mal Phasen dauern, wo man ein bisschen Zeit braucht, um reinzukommen, aber tatsächlich hatte man so ganz früh das Gefühl, okay, das ist jetzt nicht unbedingt der Sahnetag des St. Pauli.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also ganz am Anfang dachte ich noch, als Philipp Treu noch auf dem Platz war, er hat jetzt keine Weltklasse-Aktion gehabt, aber da dachte ich noch, ja, gut, wir kommen ein bisschen langsam ins Spiel, aber wir hatten den Ball, wir haben was versucht, die Dribblings von Zart haben zwar noch nicht funktioniert und es war alles noch nicht so koordiniert, aber ich dachte, okay, wir arbeiten uns da rein und war noch optimistisch. Nachdem dann aber diese Verletzung so ein bisschen das erste Mal den Spielfluss gestört hat, und wir dann auch irgendwie 5, 6 Minuten zu 10 weitergespielt haben, bevor Ritzka reinkam, merkte ich schon, okay, das Muster, mit dem Elversberg spielt, ist klar und es funktioniert zumindest am Anfang ziemlich gut. Und habe da schon gemerkt, boah, wir stehen ganz schön offen hinten. Und dann kam, glaube ich, auch schon die ersten Aktionen, die Basile dann hatte, wo man dachte, Gott sei Dank steht es hier noch 0-0. Ja, und so ging es dann weiter.
Ich muss da ganz kurz hier einhaken an der Stelle, weil du hast schon gerade die Verletzung von
Philipp Treu, ja.
Philipp Treu, sorry, erwähnt hast. Und ich muss dich an der Stelle, weil es auch relativ früh kam, zum sehr frühen Zeitpunkt im Spiel kam, muss ich da ganz schnell auch an die Verletzung denken von Alex Meade. Und dementsprechend, also ich dachte auch schon sofort so, okay, in der ganz frühen Phase des Spiels ist natürlich eine wichtige Abwehrsäule auszuwechseln, ist natürlich nie eine gute Voraussetzung für die restlichen 80 Minuten oder so. Dann bedenken, dass natürlich Hauke Wahl wegen der absolut skandalösen gelb-roten Karte jetzt nochmal heute, also heute nicht heute, aber halt beim Spiel gesperrt war. Wenn du da natürlich diese beiden Säulen dann weg hast von deinem Spiel, die natürlich beide sowohl Treu, aber halt natürlich erst recht Hauke Wahl im Spielaufbau ihre Stärken dann zeigen, dann das ist mal nicht gerade die allerbeste Voraussetzung. Und wie du dann sagst, das kam auch halt ganz schnell auch zu den ersten ganz großen Chancen von Elversberg, die dann zumindest am Anfang noch, weil sie nicht halten konnte. Ich glaube, der allererste war Ballverlust Adam Dzwigała, ne?
Ja, aber war nicht sein einziger. Also muss man leider sagen, ich habe ihn oft in den letzten Wochen, dass er so, ja, auf dem Punkt da war, wenn er gebraucht wurde. Aber an dem Tag wurde man leider daran erinnert, warum er, wenn Wahl da gewesen wäre, vermutlich nicht in der Startelf gestanden hätte, weil er hatte einfach einen schlechten Tag. Kann man einfach so sagen. Muss man jetzt vielleicht auch nicht überbewerten, aber also da hat man ihm das eine oder andere Mal wirklich noch den Arsch gerettet, weil da waren Ballverluste dabei, die sind normalerweise dann ein Gegentor.
Also ich muss gerade bei ihm, muss ich halt sagen, ich bin, das sind normalerweise diejenigen, die uns ein bisschen länger hören, wissen, dass ich eigentlich ein absoluter Fan von Spielertypen und so irgendwelchen Charakteren wie Adam Dzwigała bin, der auch sozusagen ihre Reservistenrolle ohne Meckern oder ohne großes irgendwie Tamtam annehmen und eben halt, wie du sagst, dann, wenn sie gebraucht werden, sofort zur Stelle, also an der Stelle sind. Bin ein Riesenfan von ihm, ich bin auch ein Riesenfan von seinem Spiel. Umso trauriger fand ich es auch eben, dass man halt bei ihm auch gemerkt hat, dass er komplett orientierungslos wirkt auf dem Platz. Natürlich der Fehler, der dann auch so fast zum ersten Gegentor führt, das war auch, das ist irgendwie plakativ für seine Leistung. Es ging nicht nur aber um diese Situation, sondern halt auch im Spielaufbau. Teilweise, wie er versucht hat, mit aufzubauen, mit Diagonalpässen, hat er gut nicht häufig versucht, aber da, wo er versucht hat, sehr unerfolgreich, sage ich jetzt mal so. Und das ist nicht so, so paar, diese berühmten paar Zentimeter, die da nicht gut ankommen, der Ball, sondern einfach der Ball sonst wohin geht. Karol Metz komplett das Gleiche. Und ist es natürlich halt so ein Ding, wenn du gerade in der Abwehr merkst, okay, eine ist gesperrt, andere ist verletzt. Mindestens zwei von denen, die da sind, haben keinen guten Tag. Dann ist natürlich eine Mannschaft, selbst wenn eine wie der St. Pauli, sehr schnell, sehr verunsichert. Und das hat man dann, glaube ich, das hat sich dann durch die ganze erste Halbzeit dann gezogen, weil dann kamen noch mal zwei, drei weitere Riesenchancen von Elversberg, die sie halt nicht nutzen konnten, weil Nicola Vassi eine der besten Leistungen dieser Saison gezeigt hat von seiner Seite aus.
Definitiv. Ja, da würde ich auch noch ergänzen, dass, also man hat wirklich gemerkt, die Wahl sowohl im Spielaufbau als auch gegen den Ball wirklich gefehlt hat, weil Sengala hatte keinen guten Tag, Metz hatte auch keinen guten Tag. Und am Anfang, als noch ein, zwei Diagonalbälle von Smith auf den Punkt auf Sajakas kamen, da war ich noch begeisterter Fan, aber auch er hatte fast unerklärbare Fehler drin, in ein Flüchtigkeitsfehler. In Ballannahmen und das zog sich irgendwie so durch das ganze Spiel durch, wo man dachte, boah, dafür ist Elversberg dann vielleicht der falsche Gegner. Also das wäre gegen keinen Gegner wahrscheinlich gut ausgegangen über 90 Minuten, aber Elversberg hat es auch wirklich gut gemacht. Also die sind schnell, haben schnell nach vorne gespielt und ja, es sind halt so viele Chancen in der ersten Halbzeit gekommen, die eigentlich hätten die Führung bedeuten müssen.
Obwohl gerade in dem Moment habe ich ja noch gedacht, in der ersten Halbzeit, klar, es sieht nicht gut aus und wir haben echt Schwierigkeiten ins Spiel zu kommen und einige haben nicht den besten Tag. Aber das wären halt auch trotzdem solche Spiele, wo ich dann noch sagen kann, also unsere Mannschaft kann die halt auch gewinnen. Und das ist halt auch eben, das sind auch Spiele, die dann auch halt eine Spitzenmannschaft dann am Ende gewinnen kann. Und da sofort als Bestätigung kam auch das 1-0 von Eggestein, so wo ich dann gerade mal drüber nachgedacht habe. Genau, das sind auch die Spiele, wo man durch ein gefundenes Tor vorne irgendwie Führung geht, durch die individuelle Klasse, die man hat. die man dann hatte, auch bei dem Standard, wo Eggestein sich super absetzt und gut abschließt. Da dachte ich so, okay, das ist halt wieder das typische Bestätigung dafür, dass wir halt doch eine Spitzenmannschaft sind und eben dementsprechend dann auch einfach aus wenig Chancen viel machen, während der Gegner aus wirklich viel Chancen wenig macht. So. Und so gingen wir halt 1-0 Führung in die Pause. Ich weiß nicht, ob du zum Tor was sagen kannst, aber mein Fazit so zur ersten Halbzeit ist natürlich diese unglaublich unverdiente Führung. Aber dennoch hat etwas, wo ich wirklich seit durch die Jahrzehnte fast schon beim Fußball gucke, kann man sagen, okay, so funktioniert halt eben Fußball häufig, ne? Dass du dann einfach, während du
Ja.
vorne Dinge reinmachst, kriegst du hinten den ersten Gegenschlag oder ein Gegentor.
Ja, ich habe vor dem Tor, ich war mit meiner Mutter im Stadion und ich habe vor dem Tor zu ihr gesagt, dass es mir eigentlich wie ich, also dass es auch so ein Spiel ist, wo dann am Ende auch wirklich komplett egal ist, wie du es siehst. Das letzte Mal, als ich mit ihr im Stadion war, war halt das Heimspiel gegen Braunschweig, was wir 1:0 auch eher glücklich gewannen. Und 5 Minuten, nachdem ich das sagte, fiel dann das 1:0 und ich meinte, ja, wenn wir jetzt mit dem 1:0 in die Pause gehen, dann interessiert es kein Mensch mehr, wie das zustande kam, sondern haben wir erstmal dieses Zwischenresultat und können darauf aufbauen, können dann vielleicht ein bisschen entspannter in der zweiten Halbzeit gucken, was wir machen. Das hat nicht ganz so funktioniert.
Nee, gar nicht. Aber kommst du mit, dass es die Führung erstmal eher schmeichelhaft war für
Ja,
uns
100%,
zur
100%,
Halbzeit?
100%.
Genau, okay. Dementsprechend kam tatsächlich auch, was ich dann halt ein bisschen schade fand, dass dann auch, normalerweise ist es dann eben der Moment, wo so eine Mannschaft reingeht in die Pause und man das so ein bisschen einordnet, auch die Führung, wo man ein bisschen versucht, die Fehler abzustellen, die man in der ersten Halbzeit gemacht hat, dass man versucht, die anzusprechen und durch eine kurze Pause eben halt die Konzentration wieder mehr am Start ist und man danach eben dann versucht, also ne, man nochmal dieselben Fehler zumindest nicht nochmal macht. Und auch das ist halt tatsächlich ganz anders gekommen, weil Elversberg, glaube ich, 50. Minute, 51. Minute ganz schnell ausglich. Und ja, das hat auch durch einen Fehler, den du halt, der dir halt so nicht passieren kann, am Ende dann in der Entstehung dann doch ein echt einfaches Tor erzielte, wo man dachte, gerade von dieser Art hätten wir dann auch 3 Tore in der ersten Halbzeit kriegen können. Und wir stellen das halt sofort auch ab Beginn der zweiten Halbzeit auch nicht ab. Okay, dann das Gegentor. Wie hast du denn das Tor gesehen im Stadion, das 1-1?
Also ich muss sagen, als sie aus der Halbzeit rauskam, hatte ich erstmal ein gutes Gefühl. Also ich fand die Phase generell von der 45. bis zur 60. dachte ich so, oh, wir kommen rein. Aber genau das, was du eben erläutert hast, das hatte ich mir halt auch erhofft und dann gedacht so, boah, wir haben echt Glück mit dieser Halbzeitführung. Vielleicht stellen wir jetzt ein paar Fehler ab, stellen uns auf die langen Bälle, die immer genau hinter die Kette kommen, wo immer dann 1 gegen 1 Laufduelle sind, die Dzingvala und auch Metz nicht immer gewonnen haben. Oder zu selten gewonnen haben, oder Sayaka sah dann in der zweiten Halbzeit auch gar nicht mehr gut aus. Da ist so, okay, wir haben jetzt diese Halbzeitführung, egal wie sie zustande gekommen ist, vielleicht können wir darauf ein bisschen was verändern. Gegentor war, glaube ich, ein Ballverlust von Irvine, kurz vorm 16er, wo man auch denkt, der darf ja den Ball halt leider nicht verlieren. Danach war es aber auch, muss man ehrlicherweise sagen, meine erste Reaktion war, das war echt gut gespielt, weil das haben sie, glaube ich, echt noch gut rausgespielt dann, aber die Art und Weise, wie der Fehler dann denen geholfen hat, also Elversberg geholfen hat, das Tor zu erzielen, war natürlich ja komplett unnötig, weil man da eigentlich 1:0 aus der Kabine kommt. Da hatten wir, glaube ich, davor sogar auch irgendwie eine echt gute Ballbesitzphase und dann machst du den Gegner wieder stark.
Ne, also
Dann
du hast dann nicht, so sorry, dass ich unterbreche, man hat natürlich gemerkt, dass das Tor wieder für unser Offensivspiel sehr gut tat, weil man wieder dann eben an die eigenen Stärken angefangen hat zu glauben. Nur das war halt eben ein Tag, wo die Defensive, wo diese die ganz berühmt-berüchtigte Restverteidigung so gar nicht funktionierte und wo theoretisch auch wirklich jede kleinste Offensivaktion von Elversberg zu großer Gefahr führen konnte, weil irgendwie da die Zuordnung und alles so von hinten, von vorne bis hinten gar nicht passte. Ich habe jetzt irgendwie alle 4 Tore im Kopf, weiß ja gar nicht, wie welches war, aber auch als Zaliakas einen rabenschwarzen Tag erwischt, wo er dann
ja.
einfach durch hin und her, natürlich hat er eine sehr hohe Arbeitsrate in der Offensive, das ist ja klar. Und dann natürlich wieder rauf und runter, rauf und runter. Das muss man natürlich auch erstmal von der Kondition her schaffen. Und das schafft er normalerweise auch über die ganze Saison bis jetzt und spielt eine überragende Saison dabei. Das war gegen Elversberg, war es nicht. Also das war auch wirklich ein absoluter Leistungseinbruch bei ihm in diesem Spiel. Und das sehe ich eigentlich genauso, dass spielerisch eigentlich wieder auch in der zweiten Halbzeit schon gut reingekommen sind, beziehungsweise das Tor Sicherheit gegeben hat. Aber ich glaube, die Sicherheit, das weißt du halt auch als Fußballer, ich weiß es auch als Ex-Sportler sozusagen, oder anderen Sportler, dass man eigentlich, wenn man wirklich weiß, egal wie du in der Offensive bist, weil das hinten so unsicher ist, das verunsichert irgendwann auch die Offensive. Dann ist es dann auch irgendwie nicht mehr so, kannst du nicht mehr komplett angreifen, weil du dann weißt, okay, da hinten müssen wir erstmal gucken, dass da auch ein bisschen Stabilität reinkommt, weil das ja das Fundament für Erfolg ist sozusagen im Sport. Und das war halt jetzt da gar nicht da, wie viel das 1-1. Ich fand auch, weil du es gerade ein bisschen erwähnt hast, ich fand nach dem 1-1 auch uns wieder minimal besser, dass wir waren wieder die.
Da würde ich sagen, hatten wir die beste Phase des Spiels dann,
Genau, da
mit
waren wir halt eben die
wo er
Mannschaft, genau.
definitiv im Tor sein müssen.
Ja, genau. Wir waren wieder die Mannschaft, die reingekommen ist und dann auch wenn die Aktion in diesem Fall ein bisschen glücklich war, aber trotzdem durch Marcel Hartl dann aufgrund der zweiten Halbzeit vielleicht dann doch verdient in Führung gegangen sind, obwohl, wie gesagt, nur aufgrund der zweiten Halbzeit, aufgrund des ganzen
Nein.
Spiels, als Halbzeit inklusive, war die Führung natürlich immer noch schmeichelhaft, aber in der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen besser reingefunden und eben deswegen war das 2-1 von Marcel Hartl schon ein, was, wo man nicht meckern konnte, aus Elversbergs Sicht eben. Tor, sehr schönes Tor, muss man sagen. Ne? Also die Vorlage Metcalf und Marcel Hartl überlegt sich nicht so viel, was wahrscheinlich einer andere Offensivspieler von St. Pauli gemacht hätte an der Stelle, sondern zieht direkt ab. Er spielt auch eben die Saison seines Lebens, da kann man auch schon mal gerne direkt abziehen. Da muss man nicht nochmal irgendwie nochmal anhalten und, weiß ich nicht, an den Fuß legen und Hickhack machen, sondern einfach nur drauf abzielen und dann das Tor einfach machen. Das hat er auch, so einfach ich das gerade gesagt habe, so hat er es tatsächlich auch ausgeführt. Und danach, das kann man auch schon direkt halt sagen, kam halt der Moment, was glaube ich das wirkliche Genickbruch war tatsächlich, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt wirklich auch für die Motivation, für den Kopf ein absoluter Killer, wenn einfach direkt der Anstoß zum 2-2 führt, aus einer Spielsituation heraus, die eigentlich auch keine ist. Also da in dieser Spielsituation, mit diesem langen Ball, musst du schon wirklich halt alles, was Zuordnung angeht, musst du falsch machen, damit du daraus ein Gegentor kriegst. Und das ist halt sehr, das erinnert einen schon an die wirklich an sehr, sehr alte, also an alte St. Pauli-Mannschaften, die dann aus dem Nichts ein Gegentor in der Lage waren zu bekommen, tatsächlich. Und das war jetzt halt auch der Fall. Und ich glaube tatsächlich, dass es halt in dem Moment, wo eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga wie wir dann merken, okay, wir kriegen eigentlich ein Gegentor, das kriegen abstiegsgefährdete Mannschaften, so aus dem Nichts, weil wir komplett einfach nicht, ich glaube, das ist dann gerade in der Phase, wo du denkst, du machst es 2-1, du führst wieder, es ist wieder, dann doch wird, es wird ein Arbeitssieg, aber das kann immer noch ein Sieg werden, weil wir führen ja, wir sind zu Hause, noch nie verloren zu Hause in der Saison. Das wird schon irgendwie gut gehen und du kriegst instant die Quittung dafür, dass es eben nicht, heute ist nicht der Tag, in dem es einfach mal so gehen kann. Hast du auch schon privat mir gesagt, das kann ich jetzt an der Stelle sagen, dass es auch für dich ein sehr, also sehr schlimmer Moment war, dann das 2-2.
Ja.
Ja.
Also
Was?
wenn wir nach der Saison aufnehmen, egal wie diese Saison ausgehen mag und wir in den Top 3 und den schlimmsten 3 Momenten sind, dann wird dieser Moment definitiv dabei sein.
Oh
Weil
je, nehmt da nicht bitte. Also ich hoffe, dass das so sein wird, weil dann das heißt, dass eben in der Zukunft jetzt für den letzten paar Spieltage nichts Schlimmes mehr passiert, aber das ist
naja,
auf jeden Fall eine mutige
ja, also
Aussage.
okay, dann ist er wahrscheinlich auch, dann ist er wahrscheinlich der drittschlimmste Moment, je nachdem, was noch passiert, aber ich möchte hier keine
Nein.
waghalsigen Prognosen treffen. Aber ja, du hast eigentlich schon alles erzählt. Also ein Tag, an dem es nicht läuft, an dem viele Defensivspieler, aber auch einige Offensivspieler wirklich keinen guten Tag haben. Zart war für mich auch ja unglücklich,
Unsichtbar, das hätte ich auch mehr.
unsichtbar.
Ja.
Metcalf fand ich auch wirklich nicht gut.
Ja.
Also er hat es versucht, aber er hat viele Fehler gemacht.
Ja.
Und dann erarbeitest du dir mit ein bisschen Glück, aber auch mit ein bisschen besserem Start in der zweiten Halbzeit dieses 2:1. Und es war wirklich eine spürbare Erleichterung im Stadion. Und ich habe mich, glaube ich, auch selten über St. Pauli-Tor so gefreut, weil es auch so wichtig war.
Ja.
Und dachte dann auch, okay, zu Hause, so mit der Kulisse jetzt, so die haben auch gemerkt, da läuft halt nicht viel zusammen, was irgendwie unseren Fußball eigentlich prägt, diese Saison oder auch schon seitdem Hürzeler Trainer bei uns ist. Und dann kriegst du wirklich du hast es auch gesagt, aus keiner Situation, aus der man in irgendeiner Weise ein Gegentor kassiert hätte, in irgendeinem anderen Spiel diese Saison, glaube ich, oder in ganz, ganz wenigen, kriegst du diesen langen Ball, der in der ersten Halbzeit schon 10-mal genauso geschlagen wurde und genauso gefährlich war, nur mit diesem neuen Außenstürmer bei Elversberg.
Ich
Und
würde sogar auch halt so weit gehen, das ist normalerweise vor diesem Pass, vor dem Pass ist es sogar eine Spielsituation, wenn man wirklich das von oben herauf auf das Spielfeld guckt, ist es eine Spielsituation, aus der nicht nur ein Tor nicht entstehen darf, sondern auch nicht mal eine Gefahr. Also nicht mal, das darf nicht mal, weil selbst der einzige gefährliche Ball, den er sein könnte, musste halt so geschlagen werden, wie er geschlagen wird. Und da musste der Ball so lange in der Luft sein, dass, wenn die Zuordnung da stimmt, zur Not wirklich alles andere nochmal hinterher schiebt und dann hast du den Ball auch halt geklärt. Aber das, ne, wie du alles halt gesagt hast, ne? Es ist an einem
Ja,
Tag, wo es halt immer als eine Theorie ein bisschen einfacher ist als in der Wirklichkeit.
und bei mir war es dann auch so, dass ich auch direkt wusste, okay, das wird jetzt verdammt schwer, nochmal danach so eine Aufbäumungsphase, in der man sich wieder irgendwie ein Momentum erarbeitet, wo man vielleicht wieder ein bisschen vorne ist, zu erreichen, weil eben einfach so postwendend dieser Ausgleich gefallen ist. Und das hast du dann auch gemerkt. Da waren, obwohl es nur das 2-2 war und man natürlich immer noch als da noch Tabellenführer zu Hause spielt, waren die Köpfe echt unten, weil das hat echt auf die, das war echt ein mentaler Killer, dieses Tor.
Und vor allem, das wäre halt etwas im Moment gewesen, wo natürlich viele von euch, also von unserem Podcast, die mir eben halt sagen, so, ich bin eher so der Pessimist, mir sagen würden, du bist wirklich der Pessimist, in dem Moment hätte ich das zu mir gesagt. Aber nach dem 2-2 hätte ich wirklich vom Gefühl her gesagt, unentschieden, es kommt, nehmen wir mit. Es ist nicht okay, es ist nicht so, dass ich sage, so, ich glaube nicht an den Sieg, weil natürlich hätten wir nochmal das 3-2 machen können, wie wir es gegen Fürth gemacht haben bei 2-2. Es ist immer alles möglich, aber das Gefühl eben, dass es so unglücklich verlaufen ist, der ganze Tag da, wo ich dann gedacht hätte, ich nehme das Unentschieden mit, genauso ich tatsächlich, was Christian, das wir in der letzten Aufnahme gesagt hat, selbst beim Karlsruhe-Spiel gesagt hätte, ich nehme das Unentschieden gerne mit, weil dann einfach vom Gegner her ich das schon eher gedacht hätte, da ist ein Spiel, was du gut und gerne verlieren kannst.
Ja.
Und dann natürlich rennt St. Pauli an. Will auf jeden Fall, was man auch dem Mannschaft zugutelassen kann, will man das 3-2 machen, aber man kriegt Gegentor Nummer 3 und Nummer 4 einfach genauso wie Nummer 1 und 2 man bekommen hat durch dieselben Fehler, man wieder einfach knallhart ausgekontert, man hat nicht die geringste Chance, also es ist auch nicht so, dass Elversberg irgendwelche Fehler macht, sondern sie nutzen das wirklich eiskalt aus, jeder Konter sitzt, so liegst du 4-2 hinten und du weißt eigentlich, dass du das Spiel verloren hast, auch wenn irgendwann noch am Ende das 3-2, das 3-4 macht und da man ein bisschen Hoffnung hat, aber eigentlich weiß man schon relativ früh, auch schon, glaube ich, fast beim 3-2, dass das eigentlich schon durch ist, auch wenn da noch 10 Minuten zu spielen waren. Und man kriegt halt aber auch direkt das vierte, weil man vom Kopf her auch einfach gar nicht mehr da ist. Und so ist das halt ein sehr gebrauchter Tag, der, von dem man am Ende auch halt verdient verliert. Es gibt noch einen Fakt, wo du willst nur noch was zum Spiel sagen, weil, also zu den
Ja.
Torabfolgen oder kannst du ja gerne, weil ich würde es schon.
Also, nee, viel ist nicht mehr zu sagen. Die Gegentore, hast du schon erzählt, waren genauso wie die ersten Gegentore. Stellungsspiel, also Elversberg ist ja keine Mannschaft gewesen, die uns mit Ballbesitz Fußball dann da irgendwie an die Wand gespielt hat, sondern das waren immer nur die Konter und die waren halt immer brandgefährlich. Das können sie gut. Das haben sie, glaube ich, auch schon in den Spielen gegen HSV gut gezeigt und auch schon in anderen Spielen, dass sie das irgendwie gut können, aber die hatten ja keine gute Phase, die letzten Spiele. Die haben die letzten Spiele nur verloren und dementsprechend ist es ist so ärgerlich, wenn man denkt, man spielt zu Hause immer noch gegen einen Aufsteiger, man hat zweimal geführt und verliert dann am Ende dieses Spiel. Zwar, ich muss auch sagen, so der Kampf am Ende war nicht bei allen da, weil auch einige, glaube ich, wirklich einfach nicht da waren, einen schlechten Tag hatten, mit dem Kopf nicht da waren. Aber ja. Also ich habe auch dann nicht mehr an das 4-4 am Ende geglaubt. Und das ist bei mir sehr selten, weil ich bin eigentlich immer optimistisch und hoffe, dass sie es irgendwie schaffen. Und auch nach dem 2-1 dachte ich, komm, es wird irgendwie ein dreckiger Arbeitssieg, aber nicht an dem Tag leider.
Ich muss aber auch sagen, ich wollte nochmal auf ein Thema zu sprechen kommen, was zu jetzt im Spiel gehört, was ich aber bis jetzt bewusst so ein bisschen ausgeklammert habe, nämlich die Schiedsrichterleistung. Wir haben ja einmal, also bzw. Lukas und Christian haben letzte Woche das schon mal kurz erwähnt zum Karlsruhe-Spiel, wo du in Karlsruhe nicht die schlechtere Mannschaft bist, aber halt eben verlierst, weil der Schiedsrichter ein Faktor ist. Und gegen beim Spiel gegen Elversberg warst du die schlechtere Mannschaft und hast dementsprechend auch verdient verloren, aber der Schiedsrichter war trotzdem ein spielentscheidender Faktor, würde ich mal behaupten. Tatsächlich ist es für mich nach wie vor, ich bin der Meinung, dass noch in der ersten Halbzeit eigentlich beim Stand von 1-0 ein Elfmeter gegeben werden muss für Saad. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch dich als Fußballer will mich da auch mit reinnehmen in die Diskussion, weil das einfach super interessant ist, finde ich. Also ganz häufig höre ich gerade im Falle von Saad, Sky, war der Meinung, also Sky Reporter, aber glaube ich, in der Halbzeitpause wurde es so besprochen und ich habe dann auch noch mehrere Meinung dazu halt gelesen, dass das mit Elfmeter, dass es nicht reicht für einen Elfmeter und das Saar zu leicht fällt. Dass der Kontakt zwar da ist, aber dass es nicht reicht, wegen, ne? Wie gesagt, das reicht nicht für einen Elfmeter, weil er halt zu leicht fällt. So. Ich verstehe dann einfach nach wie vor nicht, ich habe einfach die Regeln einfach nicht verstanden, aber ich verstehe nach wie vor nicht, wie man so bei einem Foulspiel mit zweierlei Maß messen kann. Es steht nicht im Regelbuch, dass im 16er gibst du beim Foul nur Elfmeter, wenn es wirklich auch dann angemessen ist. Sondern es geht einfach, es ist halt da, es geht nun darum, ist es ein Foulspiel oder ist es kein Foulspiel? Der Abwehrspieler von Elversberg kommt von hinten und natürlich trifft der Saad und natürlich fällt Saad. Und ganz ehrlich, im Endeffekt wünsche ich mir natürlich auch einen Fußball, wo Fußballspieler nicht so leicht fallen, aber der Fußball, der gerade aktuell praktiziert für den Profiligen, da fällt ein Fußball nun mal leicht. Und wenn da ein Kontakt ist und der Abwehrspieler den Ball auch nicht trifft und wirklich einen entscheidenden Kontakt dazu beiträgt, dass er nicht zum Ball gehen kann, den er spielt, dann ist es doch ein glasklarer Elfmeter. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass solche Situationen im Feld, also zwischen den beiden Boxen, sofort gepfiffen werden, ohne zu überlegen, weil es einfach ein Foulspiel ist. Und genauso ein Foulspiel war das auch im 16er. Musst du pfeifen, musst du Elfmeter geben. Natürlich ist es dann in dem Moment, wo du das pfeifst, als Schiedsrichter, das ist brutal ärgerlich für Elversberg, die dann verdient 3-0 führen müssen zu dem Zeitpunkt und dann liegen sie vielleicht 2-0 hinten, statt zu führen. Natürlich ist es dann brutal dann für die. Aber ändert nichts daran, dass es ein Foulspiel ist, ändert nichts daran, dass man es pfeifen muss. Und gerade wenn man sonst im weiteren Verlauf des Spiels von dieser Schiedsrichter so kleinlich gepfiffen hat, wie er sonst tat. Also da muss auch schon ganz, ganz, ganz viele Situationen wurden gegen uns ausgelegt. Und ich wollte das aber deswegen halt am Ende erwähnen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass wir deswegen verloren haben. Aber wir können uns sicher sein, wenn wir nicht mit einer 1-0-Führung in die Kabine gehen, sondern 2-0-Führung. Da sieht es vielleicht anders aus. Gut, wir sind auch gegen Fürth mit den 2-0-Führungen in die Kabine gegangen und ist das am Ende 2-2, stand auch schon mal 2-2. Gegen den HSV sind wir auch mit 2-0-Führungen in die Kabine gegangen und stand es auch 2-2. Aber Elversberg ist jetzt nicht HSV und ist auch nicht Greuther Fürth von Anfang Februar. Also tatsächlich, ich glaube tatsächlich, dass das Spiel sehr gut ausgesehen hätte für uns, trotz der ganzen Unsicherheiten. Und es ist wirklich unglaublich, dass wir jetzt gerade durch die letzten Wochen halt so Schiedsrichterfehler gegen uns haben, gerade in der entscheidenden Phase der Saison. Was ich nochmal dazu sage, ist ein abschließender Gedanke und da können wir wirklich halt weitergehen. Genau deswegen zeigt es ja auch, wie recht Fabian Hützler, der war ja letzte Woche zu Gast bei Kicker meets the Zone in dem Podcast, wie recht er da hatte, als er gesagt hat, du musst einfach so gut sein, dass der Schiedsrichter kein Faktor sein kann. Und das hat er nach dem Karlsruhe-Spiel gesagt und wir haben es ärgerlicherweise auch gegen Elversberg nicht geschafft, so gut zu sein, dass der Schiedsrichter kein Faktor sein kann. Dann der Schiedsrichter wurde wieder ein Faktor. Wir haben den ein Faktor werden lassen. Und ja, das ist natürlich sehr ärgerlich und hoffe einfach, dass es wirklich in den nächsten Spielen nicht mehr der Fall ist, weil das tendenziellen Spielen jetzt, also die nächsten drei Spiele, die wir vor uns haben, sind natürlich nicht alle Derbys, aber schon alle sehr emotionale Spiele. In Hannover wird es emotional werden, weil da auch gerade St. Pauli nicht der Verein ist, den man am allerliebsten hat. Und Hansa und HSV sprechen für sich. Also es waren drei sehr hitzige Spiele vor uns. In nicht hitzigen Spielen in Karlsruhe und zu Hause gegen Elversberg hatten wir da schon nicht Glück damit. Also ich hoffe, dass es jetzt besser wird, mit was die Spielbelastung angeht. Und das auch mein Dennis Aytekin mal auch wie einer der drei Spiele pfeift, ehrlich gesagt, weil der ist jemand, von dem ich schon zutraue, dass er sehr konsequent durchpfeift.
Ja, ich habe dich jetzt lange reden lassen. Ich
Ach,
kann
sorry,
allen.
tut mir leid, es
Nee,
musste sein.
alles gut. Ich kann allen zustimmen. Ich kann dir auch keine endgültige Regel an die Hand geben, die da mehr Zufriedenheit schafft. Ich hätte mich gegen Karlsruhe da so reinsteigern können, beziehungsweise habe mich
Komplett.
da reingesteigert.
Komplett.
Aber du hast es schon gesagt. Also eigentlich darf der Schiedsrichter kein Faktor sein. Und heute, oder bei dem Spiel gegen Elversberg, war er nicht der Grund dafür, dass wir verloren haben. Aber ich sehe das 100% genauso. Ich habe die Saar-Szene natürlich nur erstmal im Stadion gesehen und meinte sofort zu meiner Mutter, ja, es gibt Elfmeter. Weil ich wirklich einen freien Blick hatte auf die Situation, gesehen habe, wo der Ball hingeht, gesehen habe, was der Verteidiger gemacht hat. Und ja, es ist absurd, weil.
So, und das ist jetzt der Punkt. Ich meine, das können ja jetzt der großen Öffentlichkeit, diese paar Millionen Menschen, die uns zuhören, können wir ja sagen, dass wir beide sehr große NHL-Fans sind. Das ist jetzt genau der Punkt, weil das Ding ist, ich habe die Szene gesehen im Fernseher beim laufenden, also wo das Spiel noch lief und dachte, es gibt Elfmeter. Dann habe ich die Wiederholung gesehen und da war ich mir zu 100% sicher, dass es Elfmeter gibt und dann lief das Spiel weiter. Und in der NHL ist es nämlich so, dass wenn die Schiedsrichter nachgucken, welches Szene gerade überprüft wird, das sehen auch transparent auch die Zuschauer. Und die Schiedsrichter müssen auch begründen, wenn sie nach Videobeweisen eine Entscheidung treffen, warum das nicht reicht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn diese Art von Transparenz bei VAR in der Bundesliga eingeführt werden würde, ich glaube, Milanto hättest du das Spiel abbrechen müssen, wenn du den Leuten die Szene zeigst und sagst, so, nee, es gibt keinen Elfmeter, weil fällt zu leicht oder irgendwie sowas, weil das ist ja absolute Frechheit. Wenn du siehst, dass selbst die Zeitlupe zeigt dir, dass er seinen Fuß trifft auf und hinten.
Ja,
Weißt du, dass
also
es nicht beigespielt ist.
wir verrennen uns halt komplett da drin, dass man sagt, ja, fällt zu leicht, aber wenn er gar nicht erst fällt, dann wird es gar nicht erst überprüft, weil dann kann es ja auch kein
Ja,
Foul sein. Also
genau.
kannst, als Offensivspieler musst du eigentlich schon, wenn du getroffen wirst, genau mit einberechnen, ja, okay, ich muss jetzt so fallen, dass es auch so aussieht, als wenn der Kontakt, es kann ja auch schon sein, dass ein Kontakt einfach einen Nachteil ergibt. Jemand trifft mich, ich kann zwar weiterrennen, aber ich habe dadurch einen Nachteil, komme nicht so schnell an den Ball, wie ich sonst an den Ball gekommen wird, ist trotzdem faul. Hast du auch richtig gesagt, wird im Mittelfeld bei jeder Kleinigkeit gepfiffen, vor allem bei diesem Schiedsrichter in diesem Spiel, auch zum Beispiel die Szene, bevor abgepfiffen wird, sinnbildlich dafür. Und ja, dann.
Vor allem, ich gehe dann halt weiter. Ich meine, er fehlt, also es ist jetzt, Ding ist es ein Foul oder ist es kein Foul? Und wenn es kein Foul ist, weil es keinen Elfmeter gibt und er so fällt und ich unterstelle ihm, er fällt halt zu leicht, dann ist es eine Schauspielerei, dann ist es eine gelbe Karte wegen Schwalbe.
Ja, und das ist ja Quatsch.
So,
Aber
natürlich, aber das ist ja
ja.
die, das wäre die logische Konsequenz, wenn man nicht mit zweierlei Maß misst und dann wirklich logisch zu Ende denkt, welche Entscheidungen schließlich der Treffer auf dem Feld, dann müsste es ja so sein. Weil es
Ja.
gibt von hinten einen Foul, das ist also Kontakt, das ist ein Foul, das ist Elfmeter. Oder es gibt es nicht, er fällt zu leicht, es ist eine Schwalbe. Dann ist es eine gelbe
Und
Karte.
das ist dieses Jahr, also dieser Pauli-Spiele verfolge ich natürlich auch mit einer emotionalen Brille, muss man auch so sagen.
Ich
Aber
nicht. Ich
das
bin
ist
da sehr
auch.
objektiv tatsächlich.
Das ist natürlich auch bei anderen Vereinen, bei anderen Spielen der Fall so. Und dann gibt es die Diskussion, ja, wann kann der Videoassistent eingreifen? Wann ist es eine klare Fehlentscheidung? Und da hast du halt immer noch zwei Menschen sitzen. Ich glaube, es ist noch nicht durchgedrungen, dass, oder es ist noch nicht durchgegangen, dass jetzt ein Profi immer beim Videoassistent dabei sitzt. Ich glaube, sie wollen es machen. Aber auch da fängt es ja schon an. Wann ist eine Fehlentscheidung klar? Wann kann der Videoassistent eingreifen? Wann sagt der Videoassistent dem Schiedsrichter dann, ja, nee, du, ist keine klare Fehlentscheidung, musst du dir den noch nicht nochmal angucken, so. Manchmal dauert es ewig, manchmal dauert es eine Sekunde. Dann wird weitergespielt und du weißt, okay, jetzt wird es keinen Elfmeter mehr geben, so wie in diesem Fall. Und das ist halt einfach, das sind
Ja.
alles so Faktoren,
Ja,
das
und
trägt.
vor allem der Schiedsrichter auf dem Feld, wie der Video ist, dann wurde eingeführt, damit die Entscheidung vom Schiedsrichter abgenommen werden kann. Nicht zwingend nur bei Fehlentscheidungen. Aber das Ding ist deswegen, wenn ich der Schiedsrichter bin auf dem Feld, ich sehe ein Foul im 16er, was potenziell alles sein kann, kann auch wirklich ein Elfmeter sein, kann aber auch kein Elfmeter sein. Dann treffe ich auch erstmal keine Entscheidung, weil ich denke, okay, der Videoschiedsrichter guckt sich das ja an. Und bei strittigen Szenen guckt sich das der Videoschiedsrichter an, sieht auch, dass die Szene strittig ist und sagt, ja, müssen wir nicht eingreifen, weil ist keine klare Fehlentscheidung, das nicht zu pfeifen. Weißt du? Der Videoschiedsrichter denkt, okay, der hat ja normal hat schon eine Entscheidung getroffen, für ihn ist es kein Elfmeter und es ist keine Fall. Na gut, wir müssen uns ja auch nicht zu viel drüber reden, weil tatsächlich ist das nicht ausschlaggebend, aber das ist wirklich etwas, wo ich immer mehr denke, dass der VAR einfach es vieles kaputt macht davon, was ich. Eigentlich bin ich ein Vertreter davon, muss ich nach wie vor sagen, dass ich eigentlich mich für Videoassistent ausspreche, weil 70, also was ich 100% der Fälle, wo das eingegriffen wird, ist natürlich 70% der Fälle macht das in meinem subjektiven Wahrnehmung dann das Spiel gerechter. Nur diese anderen 30% sind einfach so haarsträubend ungerecht dann. Tatsächlich habe ich das Gefühl, dass es irgendwie für mich dann
Und
einfach
viel zu
doch.
groß dafür, dass ein
Ja,
Videoassistent
genau.
eigentlich, also
Genau.
es gibt noch viel zu viele Unklarheiten, wann eingesetzt, wann darf er eingreifen, nee, okay, und ja,
Und
also.
es muss, ganz für meine subjektive Meinung, muss diese von mir subjektiv wahrgenommene 30% schon fast ein bisschen zu groß. Muss ich aber fast schon sagen, dann lasst es doch einfach, dann auch wenn 70% größer sind, das 30, aber der 30 ist einfach, fühlt man sich so ungerecht behandelt, dass man einfach schon sagen könnte, so lasst einfach
Absolut, absolut.
lass den Bums einfach dann so pfeifen, wie es in der Kreisliga gepfiffen wird und dann reicht es auch tatsächlich. Gut, ich glaube, lass uns mal kurz, Kampf oder Klasse kann man sagen, glaube ich, weder noch.
Ja.
Es kann man, glaube ich, zu einigen Teilen auch eher Kampf als Klasse. Aber man kann sagen, dass das ganz, ganz, ganz schwierige 5 Spiele von St. Pauli stehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich vor dem Spiel gegen Hannover, vor dem Spiel gegen Karlsruhe davon ausgegangen, dass die Auswärtsspiele in Karlsruhe und in Hannover verlieren, sehr gut verlieren werden können, tatsächlich. Und der Meinung bleibe ich ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde wirklich, dass nächste Woche in Hannover, natürlich ist es FC St. Pauli eine Mannschaft, die dann auch selbstverständlich gewinnen kann. Und ich glaube auch an den Sieg, aber ich rechne erstmal mit 0 Punkten in Hannover, ehrlich gesagt, sage ich mir ganz ehrlich. Weil das natürlich auswärts, gerade mit unserer aktuellen Leistung, schon am wahrscheinlichsten ist, meiner Ansicht nach. Nicht, weil ich pessimistisch bin, gehe auch vom sicheren Sieg gegen Hansa aus, das mache ich auch kein Geheimnis draus. Aber in Hannover, meiner Meinung nach, wird es wirklich schwierig. So, und dann muss ich aber auch sagen, sollte es tatsächlich im schlimmsten Fall so weit kommen, ist alles Hypothetikus, aber wenn du 3 Spiele in Folge verlierst, dann geht dann wird es natürlich richtig nett, die letzten 4 Spiele tatsächlich. Da muss man, und in dieser Situation haben wir uns ja halt reinmanövriert tatsächlich, weil gegen Karlsruhe auswärts, wie gesagt, Schiedsrichter im Faktor, kann man über alles meckern, gegen Elversberg nicht. Gegen Elversberg warst du am Ende die klar unterlegene Mannschaft, hast du verdient verloren und hast du dich dann zu Hause deine Serie dir nehmen lassen, ohne das Spiel zu verlieren. Und jetzt fährst du mal nach Hannover und du musst jetzt mal gucken, dass du da gewinnst. So. Weil sonst wird es, glaube ich, ganz, ganz, ganz brisant. Es ist natürlich nicht so, dass ich sage, dass der Aufstieg gefährdet ist, aber wir haben uns aus einer sehr komfortablen Situation in eine Lage hineinmanövriert, wo du jetzt wieder arbeiten musst. Und auch jetzt nicht so, wie Elias Saal manchmal die Spiele arbeitet oder wie Afolayan die Spiele arbeitet, sondern da brauchst du wirklich eigentlich 11-mal Jackson Irvine auf dem Platz oder 11-mal Eric Smith oder 11-mal auch Saliakas in seiner Bestform. Und das muss erstmal gearbeitet werden. Und ich hoffe
Ja.
einfach, ja, oder wie schätzt du dann einfach die nächsten Spiele ein? Weil ich find tatsächlich wirklich, dass Hannover sehr schwer wird. Ich bin
Also
dafür,
ich,
und dann der
ja.
HSV auswärts, sorry, aber dann nochmal der HSV auswärts. Auch nicht kein Spiel, wo man sagen muss, das musst du jetzt gewinnen.
Nee, definitiv nicht. Mir macht das, also ich gucke noch gar nicht so auf die nächsten Spiele. Ich gucke mir wirklich die Leistung gegen Elversberg an, kann mich nicht daran erinnern, dass wir 4 Tore zu Hause irgendwann mal kassiert haben. Also ist schon lange her.
Ja, ich sag dir jetzt, ich kann mich leider ganz genau erinnern, an welches Spiel das war, aber ich sag das jetzt Zuhörerinnen lieber zu gute nicht. Also,
Okay.
ja, ihr
Ah,
wisst,
doch,
was
oh
ich.
ja, ich erinnere mich auch. Ich erinnere mich auch. Gut, lassen wir das. Aber
Das Spiel ist nie passiert.
ich gehe tatsächlich davon aus, dass sie in Hannover eine Reaktion zeigen und dass sie das Spiel auch gewinnen. Allein weil Hauke Wahl wieder da ist, spielen wird. Und mit der Dreierkette hinten, wahrscheinlich Dreierkette mit Smith und mit Metz, hoffe ich mir mehr Stabilität. Ich weiß es nicht, man weiß, glaube ich, noch nicht genau, wie lange Treu raus ist. Ich glaube, es hieß, es sieht nicht so gut aus. Definitiv ein Spiel.
Bei wem?
Definitiv bei Philipp Treu.
Philipp Treu ist ganz raus für die ganze Saison.
Ganz
Ja.
raus.
Ja, der hat jetzt sogar, warte mal, ich muss mal hier die Nachrichten öffnen, hier News. Wadenbeinbruch tatsächlich.
Oh.
Also
Dafür hat
das.
er noch ganz schön lange durchgehalten auf dem Feld. Na gut. Ja, das ist natürlich eine schlechte Nachricht. Trotzdem glaube ich, aber ich hoffe auch, dass wir in Hannover gewinnen werden. Aber es ist definitiv ein Spiel, wie du schon sagst, was auch verloren werden kann. Also es ist jetzt definitiv kein sicherer Sieg, schon gar nicht mit der aktuellen Form. Ich bin aber auch weit davon entfernt zu sagen, dass gegen Hansa ein sicherer Sieg ist, weil für die geht es auch um einiges und das wird auch ein ekliges Spiel. Ich hoffe. Aber ich bin bei jedem Spiel jetzt, was noch kommt, bin ich, also bei den letzten beiden Spielen bin ich am optimistischsten. Ich glaube, zu Hause gegen Osnabrück, das gewinnen wir definitiv. Und ich glaube auch, dass wir in Wien gewinnen.
Also ich gucke auch erstmal auf die Spieler, die wirklich einfach wie am sichersten gewinnen können. Ich bin nach wie vor der Meinung, weil die Konkurrenz auch noch gegeneinander spielt, dass tatsächlich auch schon zwei, wenn aus den verbliebenen 5 Spielen du 2 gewinnst und einmal unentschieden spielst, dann bist du direkt aufgestiegen. Daran glaube ich jetzt tatsächlich. Weil
Ja.
auch Fortuna spielt noch gegen Holstein und das wird auch nochmal, also Holstein spielt gegen HSV. Wie gesagt, es werden nochmal die Punkte gegenseitig weggenommen werden. Es ist so, dass die zwei sichersten Siege, glaube ich, aus den nächsten 5 Spielen einfach die zwei Heimspieler sind, gegen Hansa und gegen Osnabrück. So. Und dann musst du halt eben gucken, dass du bitte aus den letzten 3 Auswärtsspielen am besten höchstens nur eine verlierst. Und dann bei den anderen beiden fällt irgendwie einmal Punkt ist oder irgendwie sowas. Aber das wird halt echt, echt schwierig tatsächlich, muss ich sagen.
Ja, wobei ich auch sagen muss, dass es jetzt auch, also bei Düsseldorf und bei Holstein mache ich mir schon Sorgen, weil die gewinnen im Moment so souverän die Spiele, wie wir das in der Hinrunde getan haben. Aber beim HSV, es ist ein Derby, es kann alles passieren. Wir können da wahrscheinlich 4-2 verlieren, wir können da auch gewinnen. Man weiß es vorher nie. Aber vor dem HSV habe ich aktuell jetzt bei der Leistung, die sie bringen, auch keine Angst. Aber es ist eher so, dass ich davor Angst habe, dass das, was Hürzel da die ganze Zeit predigt, dass wir nicht auf die Tabelle schauen, dass wir uns nicht davon beeinflussen lassen, dass jetzt so zwei Niederlagen am Stück schon was mit einem machen können. Und ich mir einfach eine gute Trainingswoche hoffe, erhoffe, dass alle fit sind und in Hannover wieder. Also ich fand die Leistung gegen Karlsruhe nochmal deutlich besser als die gegen Elversberg jetzt. Und
Ich finde jetzt nicht auf die Tabelle zu gucken geht. Diese Strategie funktioniert wirklich, wirklich richtig gut, solange du Erfolgserlebnisse hast. Und ich glaube, jetzt nach den zwei Misserfolgen ist es schon, glaube ich, jetzt glaube ich, kann ich mir es immer noch gut vorstellen, dass diese Tenniswoche eigentlich es nur um Hannover geht und nur um das nächste Spiel und Tabelle ist eigentlich relativ egal. Sollte da nicht gewonnen werden, du kannst mir nicht sagen, dass da nicht jeder auf die Tabelle guckt. Dass so
nee, auf jeden Fall.
welche Punkte wer spielt gegen wen und so weiter, selbst die dann, weil das ist irgendwie das doch am Ende des Tages der Aufstieg entscheidet sich schon, ob du jetzt Erster oder Zweiter wirst oder halt doch Relegation musst. Und gegen wahrscheinlich den Bundesligisten spielst, der dir überlegen ist, kadertechnisch. Also das ist schon, glaube ich, so, was uns gegen Hannover in die Karten spielen könnte, da komm ich mit. Dass das vielleicht jetzt durch die letzten zwei Spiele ein Spiel sein wird, wo wir nicht haushoch favorisiert sind. So, weil das war ja gegen Elversberg anders. Gegen Elversberg hat man gedacht, okay, gegen Karlsruhe verloren, wir auch gegen Magdeburg verloren, wir auch auf Schalke verloren, aber St. Pauli wird zu Hause gegen eine Mannschaft aus dem Tabellenmittelfeld wird Reaktion zeigen und St. Pauli ist haushoher Favorit. Das war der Tenor gegen Elversberg, genauso wie der Tenor war, dass wir auch im Pokal gegen die Fortuna der Favorit sind. So, und das ist halt. Das kann halt nach hinten losgehen bei unserer aktuellen Mannschaft, bei jeder Mannschaft, so muss man so ehrlich sein. Und das ist ja auch nach hinten losgegangen und dieser Tenor, dass wir eben wirklich der haushohe Favorit sind, den haben wir in Hannover ganz sicher nicht. Und das ist gut. Und das werden wir im Volkspark auch, egal wie die Tabellensituation ist, werden wir im Volkspark auch ganz sicher nicht haben. Und das können auch nur uns in die Karten spielen. So, alles andere ist eigentlich, Zukunftsmusik, aber ein bisschen Ausblick mussten wir ja schon wagen, weil jetzt muss man zusagen, es ist jetzt deutlich spannender geworden durch die letzten zwei Spiele,
Unnötig spannend, denke ich, ja.
wie wir uns das eigentlich erhofft haben. Und auch wenn man das jetzt nicht von mir hören mag, ich sehe tatsächlich, es ist es nicht am wahrscheinlichsten und selbstverständlich hoffe ich mir sowas nicht, aber ich sehe tatsächlich schon ein realistisches Szenario, dass der St. Pauli nochmal mehr wackelt, als es gerade jetzt tut, jetzt schon tut. Und das würde, weil es weckt schon natürlich indirekt Erinnerungen an 2022, Rückrunde. Aber wie gesagt, das kann noch abgewendet werden. Wir können auch halt sagen, dass in unserem Podcast-Team selbstverständlich nicht alle so pessimistisch sind wie ich. Luke hat es schon selber gesagt, dass er an einen Sieg glaubt in Hannover. Die anderen beiden, Christian und Lukas, glauben das auch. Also tatsächlich, ich glaube tatsächlich auch nach wie vor fest, dann ja auch in den direkten Aufstieg, wenn ich jetzt drauf setzen müsste, würde ich auch sagen, dass wir direkt in die Bundesliga hochgehen. Aber ich will halt davor warnen, dass das noch sehr, sehr, sehr spannend wird. Und da auch in Hannover, also Hannover, Sieg in Hannover ist wieder ein Balsam für die Seele, das kann man auch schon so sagen.
Wäre
Deswegen.
sehr wichtig. Ich glaube auch, dass das, also ich gebe dir dahingehend recht, dass ich sage, das nächste Spiel wird wegweisen. Das hat man immer schon, aber jetzt sind es noch 5 Spiele. Aber ich sage, wenn sie in Hannover gewinnen, dann ist es eine, logischerweise, es ist so simpel, aber dann ist es eine ganz, ganz andere Ausgangslage. Auch wie man ins Heimspiel gegen Rostock wieder reingeht, als wenn man da jetzt verliert und möglicherweise noch beide Konkurrenten, ich sage jetzt einfach mal Kiel und Fortuna, dann gewinnen.
Ja.
Aber wir werden es sehen. Ich bin optimistisch, aber aber auch mit einem, ja, mit einem wohlwollenden Blick. Also ich hoffe auch sehr, dass jetzt eine Reaktion kommt und dass sie das wieder auf den Rasen bringen, was sie eigentlich können.
Sag mal einen Tipp, Hannover.
3-1.
Für St. Pauli. Ich hoffe sehr, dass du recht hast im Gegensatz zu mir. Ich sag 2-2. Ich bin 2-2.
Ja,
In
das wäre
Hannover.
okay, wenn Düsseldorf verliert und das andere Spiel unentschieden ausgeht.
Ja, komplett. Hamburg spielt, nein, Hamburg spielt dann bitte nicht. Also ganz, was, also ich Holstein, HSV Holstein, für wen bist du? Bist du für unentschieden?
Ist ja am besten für St. Pauli, glaube ich.
Nein. Genau, St. Pauli wäre am besten Sieg Holstein. 100%. 100%.
Ja.
Wir sind ganz, ob du das am Ende Erster direkt aufsteigst oder Zweiter, ist ja sowas von. Natürlich, Schale ist immer schön, wenn du Erster wirst, aber ich bin auch als Zweiter. Ich hoffe ab jetzt, dass auch Holstein alle Spiele gewinnt. Holstein soll bitte gegen HSV gewinnen. Holstein soll gegen Fortuna gewinnen. Absolut, absolut pro Holstein. Aber sie sind natürlich vor uns, dann werden wir nicht mehr Erster. Ist egal. Wenn sie unsere direkten Konkurrenten auf
Das ist mir auch egal, aber ich bin, ja, ist auch okay. Also HSV sollte nicht gewinnen.
Genau. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Genau. Okay, Luke. Es war mal eine Ehre, wieder. dass wir auch das zweite Mal zusammen aufgenommen haben. Hoffentlich ab jetzt vielleicht ein bisschen häufiger. Mal gucken, je nachdem, wie wir Uni neben der Uni so Zeit finden für die Aufnahme. Hoffentlich hat dir das auch Spaß gemacht.
Definitiv. Grüße an den Rest des Teams
Jo.
und hoffentlich sehen wir uns hier oder hören wir uns hier nach einem Sieg in Hannover wieder.
Machen wir. Luke, schönen
Alles
Tag
klar.
dir noch. Tschö.
Ja, tschüss.
Forza St. Pauli.